Glück auf und willkommen zu In Arbeit, dem Podcast über Haltung, Substanz und Leidenschaft. Mein Gast heute ist Dirk Schulz, Geschäftsführer und Metzgermeister vom Bochumer Unternehmen Dönninghaus. Und ich sag's direkt, Dirk, natürlich kennt man Dönninghaus wegen der Currywurst. Herbert Grönemeyer hat sie mit seinem Lied Currywurst besungen und daran merkt man, wie tief diese Wurst hier im Revier verankert ist. Aber heute will ich nicht bei der Wurst stehen bleiben. Das wäre mir zu einfach. Mich interessiert der Mensch, der dahinter steht. Weil du nicht einfach ein Produkt verkaufst, du verantwortest etwas, das für viele Menschen längst größer ist als Hunger. Du verantwortest Erwartung, Erinnerung und Verlässlichkeit. Dieses Gefühl, ich komme rein, ich bestelle und es schmeckt wie immer. Und dieses wie immer klingt erstmal klein, fast nebenbei. Aber eigentlich ist es brutal. Weil wie immer für den Kunden Entspannung ist. Und für dich Verantwortung. Für den Kunden ist es Ritual, für dich ist es Entscheidung, Ablauf, Handwerk, Führung und Kontrolle. Jeden Tag neu. Und genau da wird's für mich spannend. Viele sehen am Ende nur die Schlange, die Wurst, die Soße, den Namen. Aber sie sehen nicht, was du tragen musst, damit dieses Vertrauen nicht reißt. Sie sehen nicht die Entscheidungen, bei denen keiner applaudiert. Sie sehen nicht die Tage, an denen es eng wird. Und sie sehen nicht, wo du Nein sagen musst, obwohl ein Ja leichter wäre. Und sie sehen nicht, was es mit einem Menschen macht, wenn aus Arbeit plötzlich ein Versprechen wird. Heute reden wir über Handwerk, über Druck, über Führung, über das Festhalten an einem Kern und über die Frage, wie man etwas weiterträgt, das für andere Heimat ist, ohne sich dabei zu verlieren. Kein PR-Gespräch, kein Denkmal, ein Gespräch auf Augenhöhe über das, was hinter dem steht, was viele nur wie immer nennen. Dirk, schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
In Arbeit, der Podcast mit Sebastian Matthias Skotnik, präsentiert von Expertiv.
Ja, danke, dass ich einen Podcast machen darf. Das ist mein erster und ist schon was Besonderes jetzt.
Habe ich die Einleitung oder habe ich in der Einleitung was getroffen, wo du sagst, genau da bin ich?
Ich sag mal so, da stimmen ganz viele Sachen, muss ich dir recht geben, die da beschrieben wurden. Das ist doch schon das Besondere, dieses Rübertragen machen wir schon seit der dritten Generation. Also mein Opa hat damit angefangen. Mhm. Und da ist natürlich auch immer eine Herausforderung, wie du schon gesagt hast, dass man das immer gleich herstellt. Du musst die gleiche Qualität haben, weil die Leute schon, wenn du so ein Produkt herstellst, was bekannt ist, die haben eine Erwartungshaltung.
Absolut.
Ja, und die Erwartungshaltung erwarten die, dass du die auch immer erfüllst.
Ja, klar.
Und meine Kunden oder die Kunden, die das Produkt dann auch kaufen oder die Produkte kaufen, sind auch sehr penibel damit, wenn es mal nicht so sein sollte, was eigentlich zu 99% nicht so vorkommt. Mhm. Aber die würden sich auch sofort zurückmelden, wenn irgendwas daran sein sollte, weil die wirklich sehr sensibel sind damit.
Und aus dem Ruhrgebiet kommen, gerade weil sie aus dem Ruhrgebiet kommen, sagen sie schnell, wenn was nicht passt.
Genau. Und das ist ja das Schöne, wir haben ja auch mittlerweile einen Online-Shop, den wir gemacht haben. Den haben wir irgendwie mal ganz klein angefangen. Und da sind wirklich Leute, die aus ganz Deutschland bestellen, also tiefster Osten bis tiefster Norden, Süden. Und ich sag mal, ich weiß natürlich nicht, warum die bestellen, aber sie müssen die Wurst oder die Soße natürlich irgendwann mal probiert haben.
Hundertprozentig.
Genau, und das ist für uns ja dann auch wieder so ein Feedback, wo ich sage, warum gibt es auch gute Würste im Norden, im Süden, irgendwo anders? Und die dann uns bestellen, das ist natürlich auch schon wieder was Besonderes, finde ich.
Ja.
Weil die sagen, ich habe ja nur im Onlineshop wirklich Würstchen und Soße, weil ich will mich da nicht verzetteln, weil alle anderen Sachen gibt es woanders, weil das sind unsere Produkte, für die wir halt bekannt sind. Und die musst du natürlich dann auch, wenn du die sagst, nach München schickst oder irgendwo anders hin, die müssen genauso gut sein, als wenn die Leute sie bei uns im Laden kaufen dann halt auch.
Ich rede da gleich nochmal mit dir drüber, aber das passt gerade ganz gut. Du sagst, ich habe nur unsere Wurst und nur unsere Soße im Angebot, mit allem anderen, das gibt's woanders auch.
Ja.
Heißt auf der einen Seite, du willst dich nicht verzetteln, heißt auf der anderen Seite aber auch, das, was ich gut kann, das mache ich.
Genau.
Und da bleibe ich auch bei.
Ja.
Und das hat immer da habe ich einen Anspruch und da können auch alle den Anspruch haben, das zu bekommen, was sie bestellen. Dabei sagst du aber zu anderem Nein, läufst also bewusst auch an Geschäft vorbei, weil ich glaube, es gibt auch andere Dinge, die bei euch zusätzlich mitgekauft würden, weil es Dönninghaus ist. Das ist eine Einstellungssache. Warum ist das so?
Ja, ich sag mal so, also ich habe ja, wir haben ja auch noch ein Ladengeschäft dazu, ne?
Ja.
Eine Metzgerei, ja. Ne? Wie schon seit Jahrzehnten.
Schön oldschool, so wie
genau,
früher, wie
oldschool. Mhm. Und da biete ich ja auch eine Produktpalette an, aber die schon relativ gestrafft ist, weil ich bin jemand, der wirklich eine klare Linie fahren möchte.
Mhm.
Und das, was ich den Leuten halt anbiete, weiß ich, das muss ich auch hundertprozentig sagen können, das ist top, das mhm. Produkt. Und das ist für mich wichtig.
Mhm.
Und gerade ein Online-Shop ist mittlerweile auch, machen ja ganz viele Firmen Online-Shop.
Ja.
Und ich sage mal, das ist für mich so eine Sache, da verzettelt man sich, ob ich da jetzt Mortadella anbieten würde oder mhm. Leberwurst oder so, ne? Ist auch super Produkte bei uns, ne? Kriegen wir auch immer Auszeichnung für, ne? Wenn wir es machen.
Verstehe ich, ja.
Aber ich finde, Dörninghaus ist über die Grenzen halt für Wurst und Soße bekannt.
Absolut.
Ja, und darum habe ich gesagt, das musst du machen oder die Sache musst du gut machen.
Ja.
Du machst zum Beispiel sehr gut, musst du eben machen.
Ja.
So, und das haben wir uns so ausgeklügelt, dass wir wirklich auch dieses Verpackungsmaterial oder Kartons genau auf die beiden Produkte ausrichten.
Ja.
Und das ist mir wichtig, weil dann kannst du es wieder vernünftig machen.
Ja, also bin ich komplett bei dir. Wenn mich einer fragt, Basti, warum machst du mit deiner Dienstleistung nicht das und das, dann sage ich, weil ich da keine Ahnung von habe. Oder weil ich es nicht so gut kann, dass ich sage, das ist eine Qualität, die ist zu 100-110% meins. Und dann lege ich meine Hand auch für ins Feuer.
Ja, genau.
Das ist genauso, wie wenn ich ins Restaurant gehe und sehe eine Karte, die über 36 Seiten geht, dann weiß ich, kann ich gut werden.
Genau, genau.
Ne? Und ich glaube, da hole ich dich ab.
Das meine ich gerade damit, wo ich gesagt habe, ich habe im Laden gestrafftes Angebot. Ne?
Ja,
ganz
ja.
viele fragen ja auch manchmal, ja, da möchten wir die Spieße haben. Dann sage ich wirklich, die habe ich nicht. Nimm dir doch das, was wir hier haben. Das
ja.
ist ein super Produkt.
Ja.
Ist gestrafft. Und ich merke es jetzt auch, wenn gerade wenn es im Sommer jetzt Grillzeit ist und so,
mhm.
dass wirklich die Leute auch auf diese Produkte immer zurückgreifen. Da haben wir das Thema, was wir gerade gesagt haben, weil die wissen, das Produkt, was ich habe oder die Marinaden, die ich dann auch so ein bisschen verfeinert, dass die gut sind.
Ja.
Und die sind immer gleich.
Ja.
Also machen wir also keine Kompromisse.
Ja, das, dieses immer gleich, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Wenn ein Bochumer wie immer sagt, was bedeutet das für dich als Verantwortlicher?
Meinst du jetzt, wenn der bei uns die Ware kauft und sagt, ich möchte das wie immer haben?
Ja, weil ich habe ja gerade eingangs gesagt, wenn jemand die Currywurst von dir isst,
ja.
dann geht er an die Bude und sagt, mach mal eine Currywurst oder die echte oder ja. die Dörninghaus, wie immer.
Ja.
Weil die halt wie immer schmeckt.
Ja.
Da gibt es keine Graustufe, die schmeckt wie eine Dörninghaus schmeckt.
Ja, und dieses wie immer ist für mich, da sind wir wieder bei dem Produkt, weil ich bei diesem Produkt immer die gleichen Zutaten verwende.
Mhm.
Also da ist nicht irgendwelche Sachen, die da verarbeitet werden, die da nicht reinkommen.
Mhm. Ja,
also die sonst nicht reinkommen.
Verstehe.
Also, sagen wir mal so sagen. Ne? Also
ja.
ich hab eine Rezeptur dafür und die ist immer gleich. Und wenn ich das Produkt da nicht kriege, okay, dann kann ich es nicht reinmachen, aber du kriegst keine minderwertigen Sachen, die dann da drin sind.
Verstehe.
Weißt du? Also
ja.
das ist für mich, und das ist für mich eine Wichtigkeit, weil dann kannst du auch immer diese gleiche Qualität machen.
Das
ja,
ist
also cool. Ich habe ja auch ganz viele, es spricht sich auch rum, Dörninghaus macht schon ein paar Würstchen.
Ja.
Und
Dörninghaus macht schon ein paar Würstchen.
Genau, dann kriege ich natürlich auch ja Angebote von verschiedenen Lieferanten etc.
Ja.
Aber da bin ich auch sehr
konsequent,
oldschool. Ich habe zwei Lieferanten, mit denen ich schon über 25, 30 Jahre zusammenarbeite.
Ja.
Und da weiß ich, mit denen habe ich keine Lieferverträge, aber da kann man per Hand, da ist eine Freundschaft draus gewachsen, da kann man per Handschlag sagen, so das brauche ich an dem Tag und so. Und das ist gerade auch unser, ja, ich sag mal, unser Vorteil, dass wir kriegen wirklich jeden Tag eine Anlieferung.
Mhm.
Und das ist das Schöne, da wir jeden Tag frisch produzieren.
Mhm.
Also wenn der Kunde bei mir eine Wurst bekommt, ist die höchstens einen Tag alt. Klar, am Wochenende zwei Tage.
Ja.
Ja, und das ist natürlich auch so dieses, was wir uns immer auf die Fahne geschrieben haben, diese Frische, dass du wirklich ein Produkt anbietest, was nicht alt ist.
Ja, du weißt stehst du? Für Qualität, ihr steht für Qualität. Kann ich nur anbieten bei gleichbleibender Rezeptur und denselben Inhaltsstoffen, aber auch bei, habe ich verstanden, gewachsenen Partnerschaften, die eine gewisse Loyalität mit sich bringen.
Genau.
Und dann auch, ja, du kannst dich auf die verlassen,
das ist
Verlässlichkeit.
Mich, genau, für mich eine Verlässlichkeit, dass ich die Produkte, die ich bestelle, dass ich die auch immer bekomme.
Ja.
Und das ist wirklich dann auch so.
Das glaube ich dir.
Und das ist für mich super wichtig, schon immer gewesen. Egal mit welcher Firma ich zusammenarbeite, für mich ist wichtig Loyalität und gutes Endprodukt. Der Preis ist mir dann im Endeffekt irgendwann mal auch wichtig, ist klar.
Aber ist sekundär dann, ne?
Sekundär, weil ich muss dieses Produkt genauso herstellen können.
Verstehe ich. Wenn jemand bei dir bestellt, etwas bestellt oder beziehungsweise die Currywurst bestellt und sagt, wie immer, was macht das emotional mit dir?
wie immer ist dann für mich natürlich oder für uns, für die ganze Firma natürlich, ne, meinen Mitarbeiter natürlich eingeschlossen, ist natürlich auch, ja, so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen wie eine Auszeichnung, aber es macht einen schon stolz, sagen wir mal so, weil die genau wissen, so, die ist sowieso immer gleich, das kann ich auch wie immer sagen. Ne, die sagen nicht, ja, heute mal besonders gut oder ne, nicht so wie,
ja, oder nicht so wie das letzte, mal heute mal gut,
nicht ne, so schlecht nicht so wie sonst. Das letzte Mal und das ist, glaube ich, das, was die Leute wissen. Ja. Also, wie du in der Einleitung auch gesagt hast, sie wissen, was sie bekommen
dafür. Ihr wisst, wie das läuft. Podcasts leben von Menschen, die zuhören, teilen und weitersagen. Wenn euch in Arbeit gefällt, folgt dem Kanal, werdet Follower, gebt eine Bewertung ab oder empfehlt die Folge weiter. Denn genau das sorgt dafür, dass die Gespräche weitergehen. Mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Für mich ist das Fluch und Segen zugleich, oder?
Ja, ist, ich sag mal, so eine Qualität gleichbleibend immer herzustellen oder gleichbleibend auf höchstem Niveau herzustellen, ist schwerer als ganz schnell ein gutes Produkt mal zu machen. Und dann hast du diese Schwankungen drin, finde ich. Ne? Du siehst ja auch bei anderen Firmen manchmal, da kommt ein Produkt ganz gut hoch und dann wird es auf einmal wird's schwächer. Ne? Dann wird irgendwas anders gemacht oder die Leute ja wollen ein bisschen rumtricksen, um ein bisschen mehr Profit zu machen und so. Und das, wo ich dann gerade schon gesagt habe, das könnte ich bei uns gar nicht machen bei den Kunden, weil die sind sehr penibel und sehr, das würden die sofort merken, wenn ich machen würde. Ich würde es von mir aus meiner Seite auch nicht machen. Mhm. Ne? Also könnte ich mich gar nicht drin wiederfinden, wo ich sage, ich biete etwas an, was nicht so ist, wie ich es mir selber vorstelle.
Ja, verstehe.
Ja, ist für mich ja auch wichtig.
Also, 100%ig. Also ist eure Identifikation, eure DNA, ne?
Ja, und so bin ich auch erzogen worden, auch von meinen Eltern auch, wo du sagst, du musst immer Qualität haben, dann lieber ein bisschen weniger, aber dafür Qualität. Mhm. Das ist wichtig.
Ah, dann gehen wir gleich einen Schritt. Du hast schon fast mal die nächste Frage beantwortet. Was euer Standard ist, auch wenn es mal brennt und das nicht als Motto, sondern als Handlung?
Also ich könnte, also das ist, glaube ich, das, also in dieser Sache, kriegt man auch mit den Jahren, da habe ich schon eine gewisse Ruhe entwickelt oder eine Lässigkeit kann man nicht sagen, aber schon, glaube ich, eine Ruhe, wenn ich zum Beispiel, wie du schon sagst, ich warte auf Fleisch, der kommt nicht und ich kann keine Wurst herstellen, dann werden, glaube ich, meine Mitarbeiter wären, glaube ich, ein bisschen trubeliger als ich zum Beispiel, weil ich sage mir immer, okay, wenn es in dem Moment jetzt nicht da ist, kann ich auch nichts herstellen ne? Und ich kann auch nirgendwo was anderes beworben und dann muss ich wirklich auch mal sagen, auch wenn es einem schwerfällt, wenn ich jetzt Privatkunde oder größerer Kunde komme, da muss ich halt die Sache mit Nein verkaufen. Mhm. Weil ich kann's in dem Moment ja nicht ändern, weil da ist ja kein Einfluss, der auf mich zukommt oder den ich beeinflussen kann. Weil wenn mir zum Beispiel eine Maschine kaputt geht, die wichtig ist für die Herstellung, dann kann ich halt nichts machen. Dann muss ich den Jungs sagen, so, wir können jetzt nicht produzieren. Heute wird's mal ein bisschen länger, bis der Monteur da war. Die sind ja nicht alle direkt vor Ort. Da musst du, glaube ich, in den Jahren eine gewisse Lässigkeit bekommen, weil sonst wiegelst du dich ja auf da drin.
Gehe ich gleich einen Schritt mit dir, frag mich aber, wie du dahin gekommen bist. Was hast du getan, um über die Jahre diese Lässigkeit zu erlangen?
Ich glaube, das ist über die Jahre, weil ich, glaube ich, schon dann relativ viel erlebt habe. Also ich habe ja nicht zu Hause gelernt und so. Ich war ja auch andere Stationen, die ich vorher hatte. Und dann habe ich ja immer auf die Fahne geschrieben, du guckst dir überall das Beste ab, wo du, in welchen Firmen du warst.
In welchen Firmen warst du, beziehungsweise wo warst du unterwegs?
Ich war ja, hab zum Beispiel auch die Lehre nicht zu Hause gemacht. Ich bin ja wirklich oldschool angefangen, früher 15 die Lehre gegangen. Habe ich hier im Bochum gelernt, bei einer Fleischerei, die hieß Plefka. Die gibt's ja auch gar nicht mehr.
Okay.
Ja, und da habe ich halt gelernt. Und dann habe ich dieses Typische gemacht, bevor ich die Meisterschule mache, will ich auch noch andere Sachen sehen. Da habe ich mal in Stuttgart gearbeitet.
Echt?
Ja.
Wie bist du denn nach Stuttgart gekommen?
Ja, einfach so. Da war ja damals so, man hat sich dann so rumgesprochen, da sucht jemand einen und dann habe ich immer so vier, fünf Monate irgendwo gearbeitet. Ne? Und das war mir halt wichtig auch. Ne? Und
aber schon aufgeräumt in jungen Jahren, ne? Dass du gesagt hast, ich muss überall mal meine Nase reinhalten?
Ja, ich glaube, also das Schöne ist, glaube ich, so aufgeräumt, weil mein Vater nie gesagt hat, du musst das machen.
Okay.
Also mir hat es damals schon Spaß gemacht. Ne? Also du hast ja mit, weiß nicht, 10 bis 14, 15 hast du ja alle Flausen im Kopf. Dann spielst du Fußball, spielst das. Und mich hat es schon immer interessiert, weil mein Großvater mich schon immer früher mal mitgenommen hat in die fleischverarbeiteten Betriebe. Ja. Und mir hat das schon immer Spaß gemacht. Klar, und wenn das natürlich, wir haben früher über dem Geschäft gewohnt, wie es so früher ganz oft war.
Ja. Ne?
Und mich hat es schon immer interessiert. Also ich habe ja nie, wo ich sage, ich will das nicht machen. Und meine Eltern haben immer gesagt, kannst machen, was du möchtest und mach das. Und dann habe ich irgendwann gesagt zu meinen Eltern, ich möchte in die Lehre gehen. Ich möchte eine Lehre machen, aber nicht zu Hause.
Cool.
Habe ich gleich gesagt.
Ja, krass. Aber so. Was hat dich als 10- bis 15-Jähriger daran interessiert und was hat dir Spaß gemacht, mit deinem Opa, wenn ich das richtig verstanden habe, in fleischverarbeitende Betriebe zu gehen?
Ja, weil das, also ich sag mal, ist so wie heutzutage, was die Kinder heutzutage, weiß nicht, Sendung mit der Maus mal sehen, war für mich schon immer interessant, sowas zu sehen. Ne? Ja. Also das war ja früher vor, weiß nicht, 50 Jahren oder weiß nicht, 45 Jahren war es ja noch anders als jetzt.
Na klar.
Also, ne? Also das war schon so richtig, wo du hast dich, also man saugt sich da so rein, was man da so sieht. Weil jeder Handgriff, den du da siehst, ist was Interessantes, weil du es so als Kind gar nicht kennst. Und das war für mich schon immer interessant.
Ich weiß absolut, was du meinst. Ich komme ja aus einer Branche, wo ich mir die Arbeitsplätze angucken muss, um zu verstehen, was da gegenüber passiert.
Ja.
Und so bin ich auch in viele Betriebe gekommen und so hatte ich auch immer wieder Sendung mit der Maus. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Nach der Ausbildung in verschiedenste Städte zu gehen, das meinte ich mit aufgeräumt, ich würde sogar sagen reif.
Ja.
Auch wenn deine Eltern nie gesagt haben, du musst das machen oder du darfst das nicht machen. Musst du in jungen Jahren ja schon relativ aufgeräumt und reif gewesen sein, um zu sagen, ich gehe mal 4 Monate nach Stuttgart, ich bin mal 5 Monate da. Wo kam das her?
Ja, aber ich glaube, das ist auch, also ich hatte ein super Verhältnis zu meinem Vater.
Ja.
Und wir haben uns wirklich so darüber gehalten, wie es dann weitergeht nachher, ne? Wo ich dann in der Lehre war. So nach 2 Jahren Lehre hat man dann gesagt, so, wie stellst du denn das weiter vor? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das und das. Und dann war damals ja noch Wehrdienst,
den
ich da abgeleistet habe. Ja. Und das war so ein halbes Jahr nach meiner Lehre. Da habe ich noch ein halbes Jahr als Fleischergeselle da gearbeitet, wo ich gelernt habe.
Ja.
So, und dann bin ich halt relativ zeitig zur Bundeswehr gegangen.
Ja.
So, und damals war es nur so, du musst eine gewissen Gesellenjahre haben, um die Meisterprüfung zu machen.
Ja.
So, und die wollte ich immer machen. Das war für immer mein Ziel. War für mich was Besonderes, weil mein Vater Meister war, mein Opa, ne, der hat immer die Meisterbriefe gesehen, die bei uns hingen. Und da habe ich gesagt, das willst du auch mal machen.
Ja.
Das wäre für mich schon sehr wichtig, das zu machen. Ja, ja. Und darauf kam es dann. Und dann war mein Vater, ja, geh doch mal dahin, weil er ist zum Beispiel, mein Vater ist ein gebürtiger Baden-Württemberger.
Aha.
Ja, und der kam damals aus dem Schwarzwald.
Mhm.
Und war das früher so wie heutzutage die Zimmermänner noch, haben die Gesellen dann gesagt, oh, da gucken wir da nach einem Job. Und ne, war ja früher so, konntest ja immer anfangen für 3-4 Monate, dann mal wieder woanders hin.
Ja.
Die Betriebe haben sich gefreut und den Leuten hat Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, ach, sowas kann ich mir auch vorstellen, nach dem Motto. Ja, und dann hat man ja, oder mein Vater kannte ja viele Leute und hat da mal angerufen,
Cool.
Ja, und dann habe ich das so
moderne gemacht. Arbeitsvermittlung.
Genau. Ja. Und so, und dann habe ich, wie gesagt, mit 22, 23 die Meisterprüfung gemacht schon.
Mhm.
Genau, und dann mit Meistertitel wollte ich dann nochmal halt so in die größere Firma. Ich hatte ein Angebot damals aus dem deutschen Firma, die in Kanada gearbeitet war.
Ja.
Auch. Da bin ich dann hingegangen.
Ja.
Aber dann ist leider meine Mutter relativ früh verstorben.
Okay.
1987 schon.
Ui.
Also sehr jung auch. Und ja, und dann war das für mich früher so, also Vater macht Produktion, Mutter hat alles im Hintergrund gemacht.
Ja,
ja, und da habe ich gesagt, ich kann meinen Vater nicht alleine lassen. Ja. Und da lag mir ganz viel dran. Habe ich gesagt, ich unterstütze ihn natürlich.
Nachzuvollziehen.
Genau, und dann haben wir beides alleine dann gerockt.
Ja, ja. Ne? Ja, die waren so Jungs. Das.
Genau.
Ja,
ne? Was eine harte Zeit war, aber du musstest Trauer bewältigen, musstest aber trotzdem, wie es früher so war, das fragt dich keiner. Der
muss
Betrieb musste weitergehen.
Muss
das
laufen.
War früher so. Ne?
Und also, vor allen Dingen war es damals ja noch eine ganz andere Situation. Da ging es ja nicht nur dass der Betrieb, darum, dass der Betrieb laufen musste. Da musste auch das Privatleben laufen.
Genau.
Ne? Also es war ja nicht viel mit, wir setzen uns jetzt mal 3 Wochen zusammen, halten uns gegenseitig an den Schultern.
Genau.
Das durften Männer ja so oft noch gar nicht. Ne? Und,
genau.
Aber ich merke, das greift dich an. Was hat das mit dir gemacht, dass deine Mutter so früh gegangen ist?
Also das war schon, muss ich sagen, weil, also ich hatte mit meinen beiden Elternteilen ein super Verhältnis.
Ja.
Also wirklich, wo ich sage, ich kann mich an nichts Negatives erinnern, was ich da hatte.
Ah, das ist ziemlich
also wirklich
geil.
Nicht. Und das war für mich schon wirklich so ein Schlag, der mich auch, also da musste ich wirklich auch, ja, hart mit mir arbeiten. Also es war schon, also du musstest, für mich war es hart, als junger Mensch natürlich, ne? Aber für meinen Vater zum Beispiel, der musste die Trauer bewältigen, hatte einen Sohn gehabt, dann alleine noch und hatte die Firma noch dann am
Hat dir das doppelt wehgetan? Einmal, dass deine Mutter weg war und einmal, dass du deinen Vater so sehen musstest?
Ja, genau. Mhm. Ja, das war ja Sachen. Ne? Und du merkst dann immer, dass du, ja, die Leute, die können das gar nicht so nachvollziehen, weil jeder trauert hier anders.
100%ig, ja.
So, und ich habe damals zu dem Zeitpunkt Squash gespielt.
Ja.
Auch sehr aktiv, weil das war für mich so ein Sport, da konnte ich mich immer auch nach der Arbeit richtig austoben.
Ja.
Und ja, und da war ich, weiß ich noch wie heute, da war ich irgendwie 3-4 Tage nach dem Tod meiner Mutter war ich dann Squash-Spielen, um einfach den Kopf freizukriegen. Ja. Und habe ich dann im Nachhinein gehört, wie viele gesagt haben dann, ja, ich kann ja jetzt schon spielen und so. Ja. Aber das, wie gesagt, jeder trauert anders, ne, alles also. Aber das hat sich dann über die Zeit dann entwickelt, wo wir beide wirklich ja den Konsens gefunden haben, beide in einer Firma zu arbeiten. Das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Man sagt immer, man macht das irgendwann mal, aber wenn es dann so ganz schnell gehen muss, ist natürlich auch nicht einfach. Ne?
Glaube ich, also dir gab halbe rein, meinst du?
Zwei Generationen zusammenarbeiten, jeder, ich habe eine andere Sichtweise auf die Dinge als jemand, der schon 30 Jahre oder 40 Jahre
im Beruf. Verstehe.
Aber wir haben das wirklich gut hingekriegt, muss ich sagen, toi, toi, toi. Und und dann haben wir es wirklich aufgebaut, dann auch weiter wieder. Ne? Oder noch ein bisschen weiter angetrieben immer.
Hat eure Bindung aber eher gestärkt. Euer Seil wurde eher ein Tau, ja?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Mein Opa hat ja auch noch gelebt zum Beispiel. Der hat seine Tochter auch verloren.
Ja, krass.
Also wir hatten ja, also
auch das, ne? Und du hast ja gerade gesagt, du warst auch viel mit deinem Opa unterwegs.
Genau.
Das hast du ja auch mit angesehen
quasi. Genau, genau. Ja.
Nicht einfach.
Genau.
Du hast gerade eben von den Meisterbriefen deines Opas und deines Vaters gesprochen. Ja. Und als du das gesagt hast, haben deine Augen geleuchtet wie ein Autoscooter auf der Stiebler Dorfkirmes. was hat das mit dir gemacht, wenn du diese Urkunden gesehen hast und du bist da dran vorbeigelaufen? Das war ja nicht nur, das will ich auch mal, sondern was hat das mit dir gemacht?
Ja, das war schon so was Besonderes, aber wie du schon sagst, ich wollte es dann auch irgendwann mal machen, natürlich, aber ja, du hast ja immer drauf geguckt, ist so wie so ein, ja, man war stolz darauf,
glaube ich,
auf seinen Vater und seinen Opa dann. Ja. Also es war schon immer eine ganz besondere Sache.
Oh, wie war das, als du deinen Meisterbrief gemacht hast oder dein Meister bestanden hast? Wie haben sich dein Vater und dein Opa dir gegenüber verhalten?
Ja, die waren natürlich auch mega stolz, weil wie das so im Ruhrgebiet ist. Und wir haben natürlich schön da krachen lassen. Dann, ne? Also wenn alle drei, ist ja auch was Besonderes. Wenn du drei Generationen zusammen hast, die ja noch dann zusammen das erleben dürfen, das ist schon, war eine schöne, coole Sache.
Wenn ich hier bei euch reinkomme, dann ist es, also ich war jetzt gerade vorne im Raum, vorne im Verkaufsraum, extrem freundlich. Es wurde über Qualität von der Kundin gesprochen, die sie sonst nirgendwo findet, hat sie gesagt. Lass ich mir jetzt nie einfallen, ne? Oder die war gerade dabei.
Ja.
Nichtsdestotrotz müssen viele Dinge ja auch nach einem gewissen Tempo gehen. Was ist bei euch wichtiger, Tempo oder Sauberkeit?
Ja, auf jeden Fall für mich wichtig Sauberkeit.
Ja. Ja,
die Schnelligkeit muss er auch haben, ist so. Mhm. Aber wie gesagt, Sauberkeit ist für mich A und O. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich sagen, die Leute haben eine gewissen Anspruch, wenn die zu uns kommen auch. Mhm. Ne? Und ich bin aber der Letzte, der dann sagt, wenn man wirklich dran ist, nach dem Motto, ich bin nicht der Größte, kann immer Fehler passieren. Also
wo gerubelt wird, fallen Späne, so ist das.
Ist so. Und ich bin aber auch sehr, nehme das aber auch an von den Leuten, wenn es wirklich berechtigt ist und so. Und bis jetzt haben wir immer einen Konsens gefunden mit den Leuten, nach dem Motto, so dann nächste Mal ziehen wir was ab von der Rechnung oder ihr kriegt 10 Würstchen dazu oder irgendwas. Also ich finde, du musst auf die Leute zukommen, weil das sind die Leute, die für dich oder die existent sind und für meine Leute die existent sind, um dass sie weiter einen Job haben und arbeiten können.
Auf jeden Fall. Und machen wir uns nichts vor, da wo der Dialog stattfindet, gibt es auch immer irgendwo eine Möglichkeit, zueinander zu finden. Ne? Und
genau.
Wie auch immer, ob du dann was dabei gibst oder von der Rechnung was ablässt. Aber den Anspruch, und das merkt man auch, dass Sauberkeit hier im Vordergrund steht, das kann ich nachvollziehen.
Genau, weil sonst Sauberkeit ist ja auch so, sagst du kannst, das ist ja ein altes Gebäude, wo wir wirklich schon seit Jahrzehnten sind auch, wo wir sind jetzt gerade sitzen. Also dieses Büro, wo wir jetzt gerade sitzen, ist natürlich umgebaut worden. Das war früher nicht so. Das war früher ein anderes Ladenlokal, also was gar nicht mit Lebensmitteln zu tun hatte. Wir haben es dann irgendwann dazugenommen, weil es halt immer mehr wurde. Ja. Wir dachten, wir brauchen Lagermöglichkeiten, Büro und alles Mögliche, wo es Computerzeitalter dann gab. Ne? Genau. Ja, und ist das natürlich so, dass die Leute dann auch natürlich noch mehr wertschätzt.
Mhm.
Weißt du? Auch finde ich auch. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Leute, die sind schon ganz lange bei uns, also Verkäuferinnen oder Gesellen, du hast ja immer zwar Leute, die wieder neu dazukommen, ne? Ist auch richtig, ne? Junge Leute, aber wir haben einen sehr guten Stamm und zu denen sage ich auch immer, ihr müsst immer freundlich sein, ne? Der Kunde erstmal sacken lassen, ne? Und ich nehme meine Mitarbeiter aber auch, wenn es unberechtigt ist, auch in Schutz.
Mhm.
Ne? Und wenn es berechtigt ist, okay, spricht man darüber,
ja,
aber nicht nach dem Motto, ohne oben herab und so. Ne?
Ja, ja.
Ne? Man hat
schon, ist schon auf Augenhöhe, ne?
Genau, aber man muss schon eine gewisse Stimme haben, aber die müssen aber auch wissen, wir werden gewertschätzt oder wir haben eine Wertschätzung auch bei meinem Chef.
Verstehe.
Das ist für mich wichtig.
Was bedeutet, was ist für dich Wertschätzung?
Wertschätzung ist, dass du, wie du schon gerade schön gesagt hast, so mit denen wirklich auch auf Augenhöhe ist, dass du weißt zum Beispiel, dass du ohne deine Mitarbeiter nicht dieses Standing hast, was wir jetzt haben.
Mhm.
Finde ich. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
Das sagst du denen aber natürlich.
Genau, ob es in der Produktion ist oder halt im Ladenverkauf.
Mhm.
Ja. Und ich sage denen jedes Mal, auch wenn wirklich Sachen sind, weil ich bin immer als Ansprechpartner noch da, wenn ich jetzt gerade nicht im Urlaub bin. Ich finde immer so Sachen, die man direkt anspricht. Ich bin kein Freund nach dem Motto, da wird irgendwas hinterm Rücken erzählt. Also ich bin also Freund der klaren Worte, wo man sofort auf einen zukommt. Ob es angenehm, unangenehm ist, ist egal dann. Mhm. Aber ich finde, man muss schon darüber sprechen.
So wie im Ruhrgebiet.
Und das ist halt wichtig auch. Und das müssen die Leute aber auch wissen. Ja. Aber dürfen keine Angst haben, zu dir zu kommen und zu sagen, Chef, ich habe da ein Problem, hab Privates etc. Egal.
Ja, ist eine Kultur, die in einer Firma herrscht, wo jeder weiß, ich kann zum Dirk, kann ihm sagen, wenn es mir nicht gut geht, wenn mir was nicht passt.
Genau.
Aber auch kommt wahrscheinlich selten vor, wie bei mir auch, mal reinzukommen und einfach zu sagen, danke, dass alles so gut läuft hier zwischen uns. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, nur so geht's nach vorne. Ne?
Genau.
Weil nur das schafft Produktivität.
Ja. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit gerade ganz wichtig, dass du das auch selber vermitteln kannst. Weil du zu den Leuten wirklich sagst, haben eine gewisse Wertschätzung für dich.
Ja.
Sonst könntest du, wie gesagt, so einen Betrieb gar nicht instand halten.
100%.
Das finde ich wichtig.
Ja. Ja, und ich meine, ihr seid ja jetzt auch als Einzelhändler, der ihr seid, ne? Ihr habt hier dieses Ladenlokal, sicherlich Großabnehmer durch die einzelnen Verträge auch, aber ihr müsst auch gegen die Großen anstinken. Das ist nun mal so.
Genau.
Und ihr seid, wenn ich das richtig sage, tu mir bitte den Gefallen, wenn ich mich da verzettel, ihr seid die Graustufe. Es gibt einmal den originären Einzelhändler, den Wurstfachhandel, so wie wir ihn von früher kennen, als ich noch Kind war, mit einem Laden. Und hinten dran die Schlachterei.
Ja.
Und dann gibt es die großen Global Player. Und ihr seid ja irgendwas dazwischen.
Ja, stimmt. Ja.
Wie haltet ihr euch denn zwischen diesen beiden Dingen, zwischen diesen beiden, ich bin ein kleiner Einzelhandel und mache mein Geschäft und ich bin ein großer Wursthersteller aus Ostwestfalen?
Ich glaube, das ist die Sache, glaube ich, die uns gerade auch so ein bisschen auszeichnet, dass wir wirklich auch die größeren Märkte, also ich habe ja diese viele Rewe-Märkte, die ich beliefere, ne, und die sind ja auch uns mal zugekommen nach dem Motto, wir wollen Qualität haben, aber über die frische Theke. Und das ist für mich zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich dann auch mit klarkomme, weil das ist wieder dieser Verkauf, den die Leute praktisch sagen, komm, ich möchte von denen Würstchen. Das ist, du hast keine Verpackungsware irgendwo drin liegen.
Verstehe.
Weißt du,
also warum ist das für dich ein No-Go? Also es gibt ja auch Marktbegleiter auch aus Bochum hier, die bei Supermärkten abgepackt Wurst hinlegen und sagen, hier, nimm mal einen Sechserpack mit. Warum willst du das nicht? Warum willst du, dass bewusst nach deiner Wurst aus der frischen Theke gefragt wird?
Also ich glaube, weil wir es gar nicht anders kennen und die Produktgröße, die wir hier haben oder die Firmengröße von der Produktion gibt es im Moment nicht her, wo du sagst, ich könnte das sowieso anbieten.
Ach so,
Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich könnte das machen. Ich habe auch viele Anfragen dadurch.
Ja.
Ne? Das gleiche Produkt, ist ja, verändert sich ja nicht, nur du kannst es halt für die Firmen noch ein bisschen besser anbieten. Ne? Weil die Firmen können es noch mehr anbieten. Aber solange es diese frische Ticken gibt, bin ich immer ein Freund davon, keine vakuumierte Ware halt anzugehen. Ich finde so eine frische Ware, wenn die Leute sagen, ich kann 8 Stück haben, ich kann 12 Stück haben und keine Pakete nehmen, ist für mich wichtig. Und das ist ja auch, wo die Rewe-Märkte auch, glaube ich, so ein Qualitätsmerkmal damit haben. Wir haben die Dönninghaus zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und ich habe, Schwank aus meinem Privaten, wir haben Freunde seit über einem Jahrzehnt aus Münster, die ab und an zu uns kommen. Und als sie das erste Mal bei uns waren, sind wir dann gemeinsam einkaufen gegangen, er und ich, ja. Kaltgetränk haben wir geholt und wir wollten grillen. Dann habe ich gesagt, pass auf, hier gibt es eine Bochumer Wurst und dann holen wir die mal. Und habe dann gesagt, ja, ich brauche 8 Dönninghaus und die Soße dazu. Und dann fragt er mich, ja, was ist das denn für eine Soße? Habe ich gesagt, ja, die ist auch von dem Wursthersteller. Ist das denn so was Besonderes? Ja, sag ich, kann ich dir sagen, sonst würdest du ja jetzt hier nicht separat auch geben. Und das nächste Mal, als er dann kam, hat er gesagt, ja, sollen wir wieder grillen? Diese Wurst und die Kemnader Soße, die war so lecker. So heute den Running Gag.
Ja, genau.
Aber ich bin seit über 20 Jahren hier in Bochum.
Ja.
Ich bin ein gebürtiger Recklinghausener.
Mhm.
Und das Erste, was ich hier zu essen bekommen habe, von denen, mit denen ich hier gearbeitet habe, war, wie ist er in der Stadt? Was macht dich da satt?
Ja, aber ich glaube auch, dass wir das hört sich jetzt wahrscheinlich, weiß ich, überschwänglich an oder so. Ich glaube, dass schon Bochum auch durch unsere Wurst schon sehr im Fokus steht.
Soll ich dir ganz ehrlich was sagen?
Im Deutsch.
Mach dich nicht kleiner, als du bist. Es gibt Menschen, die lerne ich kennen. Wo kommst du her aus Bochum? Ach, die Currywurst. Die echte oder wie die heißt.
Ja.
Oder Dünninghaus. Das ist so. Das tragen die Leute mit. Meine Tochter fährt nach Österreich, nach Maria Alm, als Skilehrerin. Und da gibt es einen Bochumer Abend.
Ja.
Da gibt es Bochumer Bier und da gibt es Bochumer Wurst mit Currysoße. So einfach ist das. Und die Dänen fallen aus allen Wolken, weil die sagen, boah, wie scharf ist die denn?
Ja, genau.
Weißt du?
Ja, aber das ist ja für uns...
Warum ist das so? Weil das für uns Heimat ist. Wir nehmen unsere Heimat mit.
Ja, genau.
Und deshalb habe ich in meiner Einleitung auch gesagt, das ist Fluch und Segen zugleich. Das ist mega toll. Das macht dich super stolz. Und deine Kolleginnen und Kollegen hier in der Firma auch. Aber das ist auch eine krasse Bürde, ne?
Ja, auf jeden Fall. Du musst immer gleich bleiben.
Und wenn siehst du, wie immer, ich habe es ja gesagt, ist wie immer irgendwann mal eine Zumutung für dich geworden in irgendeiner Situation?
Nee, gar nicht. Das macht ja Spaß. Mhm. Also solange mir das noch so Spaß macht, so ein Produkt, du entwickelst ja auch eine gewisse Freude daran, finde ich. Also das ist bei mir auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich sag,
kannst du nach der langen Zeit, wo ihr die echte produziert, immer wieder Freude an diesem doch alten Produkt, alt in Anführungsstrichen, nicht weil es nicht frisch ist, sondern weil sich ja nicht verändert. Es bleibt ja wie immer.
Ja.
Immer wieder neue Freude finden und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, das ist auch so dieses Typische, sagen ja ganz viele Freunde so, fangen ja, kannst du die Wurst denn noch sehen oder kannst du die noch essen? So? Und ich kann dir sagen, Basti, dass wir wirklich, wenn wir grillen, als erstes kommt immer eine Wurst drauf.
Echt?
Ist immer noch so. Also ich kann da nie, wo ich sage, ne, ich esse nicht jeden Tag eine. Das ist klar. Aber
würde ich auch nicht abkaufen.
Ne, aber wenn man grillt, muss als erstes, ist für mich ist so eine Tradition, immer eine Wurst drauf, als Bratwurst oder mit Soße natürlich dann. Ne? Genau. Ist so ein Standard. Sonst fange ich gar nicht an zu grillen. Also es wird nie Fleisch und dann Wurst drauf kommen.
Ja, wie geil. Ist ne? Voller Monk.
Ja, aber ist auch wirklich so eine Anekdote.
Ja, ne? Haben deine Jungs das adaptiert und deine Frau?
Ja, die machen das auch. Also meine Frau ist ja auch, die hat mich ja dann auch, ist jetzt eine andere Sache, die kommt eigentlich aus der Physiotherapie.
Ah.
Und da mein Vater aber auch dann 1998 gestorben ist,
okay,
auch schon noch relativ früh, und dann stand ich ganz alleine hier.
Ja.
Und dann hat sie wirklich für mich nach einem Jahr, da hat sie das erst begleitend gemacht, mich unterstützt. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht mehr, also ich schaffe das nicht alles alleine. Und dann hat sie wirklich mir zuliebe ihren Beruf aufgegeben, den sie geliebt hat, oder immer noch liebt, auch. Und ist dann mit hier praktisch in dieses, ins Backoffice gegangen, ne?
Mhm.
Also, wo ich sage, ne, was ich dann auch mitgemacht habe schon, aber ich musste mich dann noch mal wieder um andere Sachen kümmern und hat mich da halt da unterstützt, sonst hätte ich es gar nicht geschafft, sag ich mal. Und Familie ist für mich super wichtig, ne? Meine Jungs sind jetzt 25 und 23 und die haben auch schon früher immer mal mitgeholfen, auch so wie ich, auch ohne dass ich das was gesagt habe,
echt?
Ne? Ja, die haben immer in den Ferien mal gesagt, oh, wir kommen ja mit anpacken oder machen irgendwas, also weil die sind auch, wir sind hier groß geworden auch, also die beiden, wir haben ja auch über dem Laden noch gewohnt ein paar Jahre.
Echt?
Ne, jetzt nicht mehr, genau. Aber die kannten das auch, ne, dass Papa immer früh raus muss.
Ja.
Und die haben das auch wirklich gesagt, die waren auch stolz darauf, dass ich praktisch auch immer um halb vier aufstand und zur Firma gefahren bin.
Ja.
Auch, ne? Also, und das hat sich wirklich adaptiert und das haben die jetzt immer noch, diesen Stolz auch, ne? Oder und auch meine Frau, ne? Also wie gesagt auch. Also wir sehen uns wirklich sehr wenig. Und ich sagen, das ist wirklich in der Zeit, auch jetzt noch, man ist wirklich mal 11, 12 Stunden unterwegs, ne? Wenn sie dann gerade nicht in der Firma ist und wir sehen uns hier.
Mhm.
Und ist schon, da musst du auch einen Partner haben, der das akzeptiert.
Kommen wir gleich noch zu, ne? Ich bin der felsenfeste Überzeugung, dass wir gleich noch über Preis und Haltung sprechen.
Mhm.
Und dann passt das, glaube ich, auch ganz gut.
Ja.
Aber stolz auf Tradition zu sein und ich merke auch gerade eben, dass dich das positiv kickt, dass du sagst, deine Jungs sind stolz auf dich.
Ja.
Genauso wie dich das auch gerade eben angegriffen hat, dass du, ich hatte den Eindruck, dass es für dich extremst wertvoll war, dass deine Frau gesagt hat, so, und das, was ich liebe, lasse ich jetzt sein für dich.
Auf jeden Fall. Also für mich, also muss ich immer noch sagen, so hoch anerkennen kann man gar nicht, weil jemand, es wäre für mich genau umgekehrt, weiß gar nicht, ob ich es da machen würde, was ich liebe, das
sein zu lassen.
Ihrer Seite oder, ne, dass sowas ist. Und das kann ich also gar nicht hoch genug anrechnen.
Mhm.
Ne? Also das ist für mich, war für mich auch, wo du sagst, ja, das ist halt so ein Zusammenhalt, den du hast. Ja. Das war super wichtig. Wenn ein anderer sowas macht, der muss sich dann auch sagen, komm, ist was ganz anderes, identifiziere mich damit jetzt, obwohl es kommt gar nicht aus der Branche, kenne das gar nicht. Ne? Mhm. Also das ist für mich schon ja, was Großes.
Tiefe Bindung.
Ja, auf jeden Fall.
Dirk, was ist schwerer, Qualität sichern oder Menschen so zu führen, dass Qualität selbstverständlich bleibt?
Ich glaube, man muss die Leute ja dazu führen, dass wir diese Qualität anbieten, und du musst die Leute sensibel machen darauf. Ja, dass auch, also meine Mitarbeiter wissen genau, wie ich ticke oder wie wir ticken und was wir für ein Produkt anbieten, dass das auch einen guten Ruf hat. Und das müssen die blind verstehen, nach dem Motto, da machen wir nur das, ne, auch hygienisch etc., alles, was dazugehört.
Das zu wissen, wie du tickst, wie die Unternehmung tickt, wie ihr das macht, wie implementierst du das in die Menschen? Weil das dauert ja extrem lange, bis das einer verstanden hat.
Ja, aber ich glaube, das ist immer noch das Gute, weil du kennst jetzt ja die Räumlichkeit, die ist ja nicht zu groß. Also ich bin da immer wirklich auch noch in der Produktion, ja, und guck, ne, also ne, produziere auch noch manchmal selber. Also wie gesagt, back to the roots, ja, mache ich total gerne mal, wenn jemand in Urlaub oder du hast einen Engpass oder Leute sind ausgefallen, mache ich total gerne. Und ich glaube, weil ich das die Sache immer anspreche, auch nicht einmal, zweimal, dreimal, immer. Man muss es auch wiederholen. Wie bei so einem Kind musst du wirklich die Sachen, die dir wichtig sind in der Produktion, ne, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber die Leute müssen es adaptieren nach dem Motto, das ist wichtig, so will es der Chef haben. Und dann, glaube ich, ist das so ein Selbstläufer, dass sie schon alleine wissen, jetzt zum Beispiel, wenn die morgens kommen, was zu tun ist. Mhm. Weil jeder hat seine Aufgabe, die morgens zu tun ist. Sonst schaffst du auch diese Sachen, die wir produzieren in unseren kleinen Räumen, schaffst du sonst gar nicht.
Also Wiederholung schafft Ergebnis oder Routine erzeugt Sicherheit?
Genau.
Das war, okay, ja, verstehe. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wie lange machst du jetzt die Wurst?
Also mein Opa ist jetzt 1938 hier angefangen damit, dann mein Vater. Mhm. Und ich bin jetzt, wie gesagt, seit 1986 im Betrieb.
Fast 40 Jahre?
Ja.
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die wie immer gerettet hat. Was war das für eine Entscheidung?
Wie immer gerettet hat, glaube ich, war die Entscheidung, dass wir uns ja immer weiter, aber in Maßen, dass wir uns immer gesteigert haben von der Produktionsgröße.
Ah, okay.
Glaube ich, das war für mich, weil, wo ich angefangen habe mit meinem Vater, waren wir 4 Mitarbeiter in der Produktion.
Ja.
So, und jetzt sind wir 9.
Ja.
Krass. Also mit mir manchmal 10, je nachdem. Ja. Und so. Und ich glaube, das ist das. Aber wir haben auf diesem Weg nie, ja, die Produktionslinie verloren und die Qualität verloren.
Ja.
Und das war mir wichtig. Ne? Und das ist das, was du gerade mal angesprochen hast. Man kann sich auch steigern, aber trotzdem die gleiche Qualität
bringen. Ja, ja.
Ne? Und da musst du natürlich sagen, so, und da müssen die Handgriffe dann stimmen. Ne? Man muss sich ja umorientieren. Ne? Also ich habe dann gesagt, so wie immer heißt dann auch, du musst entsprechend neue Maschinen holen, die auf dem neuesten Stand sind, die mir genau die Qualität geben können.
Mhm. Sonst kannst du den Standard ja auch nicht.
Ne, zum Beispiel. Oder du nimmst so kurz einen Fleischwolf, was es früher gar nicht gab, habe ich gesagt, jetzt haben wir den Fleischwolf, das ist jetzt also wirklich auch bei den neuesten Sachen gar nicht mehr, ist das gar nicht mehr dabei, dass man wirklich so einen Trichter hat, wo, wenn da wirklich nochmal Knochen drin sein sollte, ein Knorpel oder so, das wird rausselektiert.
Ah, verstehe.
Dass du das gar nicht in dieses Verarbeitungsfleisch kriegst. Ne? Ja. Und das gab es früher halt gar nicht.
Ja,
ne? Und sobald es das gab, habe ich gesagt, ja, sowas müssen wir haben. Weil das ist für mich auch wieder ein Produktionsmerkmal, wo du sagst, das ist Qualität.
Ja, und auch eine Erleichterung. Ne? Du musst es nicht händisch rausnehmen. Du bist auf jeden Fall sicher, dass es nicht in den Prozess eingebunden wird und. Ja. Aber also würdest du sagen, dass du größer geworden bist, dass du mehr produziert und demnach auch mehr verkauft hast, ist am Ende das gewesen, dass ihr ja das nicht wie immer gerettet hat, aber dass es das wie immer weitergetragen hat.
Genau, und das wie immer wurde gerettet durch dieses moderne Know-how, was du mit einspüren konntest.
Ja.
Und das war ja wichtig.
Aber mit der Zeit gehen, ne?
Genau.
Also nur weil Wurst immer Wurst ist, heißt noch lange nicht, dass die Peripherie, die da mit oder die hilft, das zu verarbeiten, dieselbe sein muss.
Genau, Tradition finde ich ist für das Produkt super.
Okay.
Mega, aber Tradition darf nicht stehen bleiben im Maschinenpark zum Beispiel.
Ja.
Weil da kannst du dich immer weiterentwickeln und kannst dieses Produkt noch besser machen. Oder du hast eine Sicherheit, dass das Produkt genau wirklich wie es sein sollte.
Mhm, ja. Verstehe ich. Wir haben eingangs, als das Mikro noch nicht an war, schon über das eine oder andere gesprochen, zum Beispiel, was ihr sein lasst oder was ihr nicht machen wollt oder warum ihr etwas gemacht habt.
Ja.
Kommen wir zu Preis und Haltung. Wo sagt ihr nein, obwohl es Geld bringt, weil es euren Kern kaputt machen würde?
Ich glaube, das ist Ich glaube, ich würde Nein sagen, wenn, ja, wenn mich jetzt, sagen wir mal, große Discounter, ne, es gibt ja doch ein paar, die noch größer sind und billiger sind als andere Märkte, zum Beispiel gerade angesprochen, Rewe-Märkte, Edeka etc. Ja, ja. Wenn die dann sagen, so, ja, das Produkt ist okay und ich, naja, also ich bin ja aus der Branche, ich kenne das ja genauso, wie es läuft. Die sagen, na ja, den Preis können wir dann bezahlen und dann machst du dich abhängig.
Ja, ja.
So, und ich habe mir immer gesagt, auch mit meiner Frau, wir wollen uns nie abhängig machen.
Ja, verstehe ich.
Ich sag mal so, wenn jemand jetzt sagen würde, wir gehen, also wir wollen von euch keine Wurst mehr, das darf nie so sein, dass du dann sagst, du hast eine Existenzangst.
Mhm.
Das war für mich immer wichtig. Mhm. Also wir wollten uns nie von einmal großen Firmen abhängig machen, wenn die dann mal sagen, so, entweder den Preis oder wir machen nichts mehr. Eins am
Fliegenfänger, ne?
Ich kenne das. Ich kenne ja, wie der Hase läuft. Mhm. Also, ne, dafür bin ich lange genug in der Branche, ne?
Ja.
Und da haben wir uns gedacht, so, auch wo dann so die ersten Märkte mal kamen, so, und da haben wir gesagt, wie stellt ihr euch das denn vor und so? Und das war für mich wichtig, ja? Und es hat sich so super eingespielt. Die haben was davon, Mehrwert. Wir haben Mehrwert davon, weil Leute zum Beispiel, die wirklich im tiefsten Osten oder Norden von Buchwild, kommen nicht extra in die Stadt. Da haben wir dieses Stadtproblem, ne? Du hast keine Parkplätze etc. Mhm. So, aber wenn die wissen zum Beispiel bei dem Markt so und so, kriegen wir genau das gleiche Produkt, was ich da kriege.
Mhm.
Und das war für mich wichtig. Das habe ich am Anfang immer ausgetestet. Ja?
Mhm.
Und ich habe da ganz wenig also Rückmeldungen oder Beschwerden, wo ich sage, oh, was wird denn da angeboten?
Weil, das ist ja auch wichtig, dann gehst du alleine da rein und bestellst was und guckst, wie die das verkaufen oder was?
Ja, also ich kontrolliere das schon mal, wie die auch in der, wie die Würstchen in der Theke liegen und so, oder wie ist es hergestellt. Dann, ne, und man kennt ja die Einzelländer, ich arbeite ja nur mit diesen Einzelländern zusammen, aber nicht mit der Genossenschaft direkt. Und,
ja.
So. Und das ist gut, du hast immer einen Ansprechpartner.
Verstehe.
So, wenn die, wenn ich das jetzt sage, so, ja, so und so, man, das war, fand ich jetzt nicht so gut, das Produkt ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, kann man das super ansprechen und du hast sofort eine Woche später geht es ja und dann ist es auch geändert.
Alles klasse.
Und das finde ich halt schön. Ne? Ja. Und das hast du natürlich, wenn du dich von so großen abhängig machst, hast du das Problem, hast du die Sache nicht, ne? Dass du dich so darum kümmern kannst.
Ja.
Ne?
Also. Hast du mal die Überlegung gehabt, von 4, 5 Gesellen oder Mitarbeitern, Mitarbeitenden, die ihr jetzt mit dir zusammen 10 seid, dich aufgrund der Nachfrage zu vergrößern? Und wenn ja, hättest du gesagt, ja, okay, das geht hier an dem Standort aber nicht, dann muss ich weg.
Also ich glaube, diese Überlegung hast du immer. Und ich sag mal, wenn du hast ja gerade auch rausgehört, was ich dir gesagt habe, die Qualität ist für mich ja immer an erster Stelle. Und wenn ich jetzt sage, oder ich würde merken, die kann ich hier jetzt nicht mehr so herstellen, weil es wirklich zu klein ist, aber nicht, dass, weil man sich verkauft hat an andere oder nach, ne, wie wir gerade darüber gesprochen haben.
Weil die Nachfrage einfach,
weil ich alles mitnehme. Aber wenn du sagst, du musst diesen Hygienestandard noch mehr einhalten, würde ich, glaube ich, auch sagen, ich könnte die Produktion irgendwo machen, ja, aber trotzdem, der Kern bleibt.
Verstehe.
Der Kern bleibt und du hast aber noch eine Sicherheit mehr von Hygiene, von Anspruchshaltung und etc. Und das wäre für mich wichtig. Und wenn dann 2 Gesellen mehr bräuchtest, also weiß man nicht, würde ich dann auch 2 mehr einstellen, aber du hast ja eine Sicherheit, dass das Produkt genau woanders, an anderer Stelle genauso hergestellt wird.
Ja? Ich verstehe, was du meinst.
Und du darfst, ich finde, für mich ist dann immer wichtig, dass für den Verbraucher sich nicht viel ändert dann. Ne? Ob es für Großkunden sind oder Leute, die im Laden bei mir 5 Würstchen holen, die stehen mit mir auf einer Stufe, als wenn einer 500 holt. Und das habe ich den Leuten auch immer versucht klarzumachen.
Ja. Ja,
jeder ist gleich, jeder, ob 5 Würstchen, 500 Würstchen, nimmt das gleiche Produkt, nur der andere ist für sich selber, der andere verkauft es an andere Leute.
Absolut.
Zum Beispiel.
Wir sind bei wie immer, ne? Das ist total egal, ob du 2 Gesellen mehr, 2 weniger hast, ob du hier an der Brückstraße bist oder irgendwo anders an der Straße, draußen zählt wie immer.
Genau.
Das
Produkt darf sich nicht ändern. Das ist wichtig. Und das hast du ja manche, dass also sich dann vergrößern und dann auf einmal denken die, ja, das Produkt ist anders.
Ja.
Irgendwie ist da, warum ist das jetzt so? Ne? Und das wäre für mich ein No-Go. Also was ich gar nicht eingehen würde, da immer so. Ne?
Ja, du würdest dich verbiegen, ne? Deine
Idee. Also dann lieber weniger als mehr.
Ja.
Weißt du, was ich damit meine? Das ist für mich super wichtig dann auch.
Ja, du willst, ich meine, du bleibst hier treu, ne?
Genau.
Wie ich auch die ganze Zeit gemerkt habe, habe ich mir gerade noch mitgeschrieben, du redest die ganze Zeit von Klarheit. Du redest klar mit den Menschen. Ob es in deinem Betrieb ist, da lässt du es nicht unausgesprochen, sondern sprichst es direkt an.
Ja.
Du gehst als Kauftester, dein eigener Kauftester in die einzelnen Märkte, guckst dir an, wie wird meine Ware präsentiert, passt dir das nicht, rufst den nächsten Tag auf der Sachebene an und sagst, du, fand ich jetzt nicht so gut, sprichst es aber klar an. Mhm. Freund von klaren Worten. Es ist eine rote Linie, die sich durch deine Arbeit zieht.
Ja, genau. Ich finde, klare Worte sind immer, das war, wo ich das gerade auch erwähnt habe, auch wenn die Mitarbeiter auf einen zukommen sollen. Man muss lieber klare Worte finden als hintenrum oder irgend sowas. Also das finde ich dann nicht gut. Ich glaube, es ist schlecht fürs Klima, ob du jetzt mit deinen Mitarbeitern oder mit einem Kunden bist. Finde ich immer schlimm, wie gesagt.
Weißt du, ich habe mal einen Vorgesetzten gehabt, relativ schlauen, der gesagt hat, eine Führungskraft muss berechenbar sein.
Naja.
Und wenn du immer gleich reagierst, dann bist du berechenbar. Gab es mal ein konkretes Beispiel, dass ihr hättet eure DNA verkauft? Und was war das für ein Angebot, wo du Nein gesagt hast?
Also ich muss sagen, wir hatten mal Anfragen, wie gesagt, von den großen Discountern, aber da habe ich sofort Nein gesagt, weil es für mich gar nicht in Frage kam. Ich habe mir noch niemals mit denen zusammengesetzt, weil es wäre für mich ein No-Go.
Wäre für mich ein No-Go. Kann ich nachvollziehen. Ich meine, ihr habt ja auch diese Partnerschaft zum VfL Bochum und auch genau. zu der Moritz-Fiege-Brauerei, genau. Die ja in einem Atemzug beide mit eurer Currywurst genannt werden und umgedreht genauso. Das ist ja eine Symbiose.
Ja.
Ne? Wenn du jemanden fragst, was kennst du in Bochum, dann kommt das Bermuda-Dreieck höchstwahrscheinlich und im selben Atemzug das Ruhrstadion, die Dönninghaus und das Fiegepilz.
Ja.
Was macht das mit dir?
Ja, das ist, glaube ich schon, wo ich das gerade auch gesagt habe, so für Bochum finde ich das super wichtig, aber ich möchte mich da nicht hervorheben, ne, was ich gerade schon gesagt habe, aber ich glaube schon, dass man da schon, ja, schon einen gewissen Stolz fühlt, wenn du sagst, mit diesen, ne, Fiege gibt's ja noch länger als uns und VfL ist ja immer, Fußball ist ja immer, verbindet ja alle, finde ich.
Emotional auf jeden Fall, ne? Emotion pur, ne?
Naja, und ich sag mal, und Bermuda-Dreieck, muss ich dir vorstellen, das gab's ja, wo ich gerade so die ersten Stadtgänge mal gab's bei Bermuda-Dreieck ja noch. Mm. Ne? Also das ist ja dann auch dazugewachsen, ne? Mm. Finde ich. Und das sind so Sachen, die machen so innerlich sowieso stolz. Ne? Und ich bin keiner, der das aber so, ja, nach draußen sich so mal das raushängen lässt. Ne?
Profilneurotiker bist du nicht.
Nee, und ich sag mal so, man genießt in der Familie im Stillen, ne? Ja. Und Freunde, die wissen genau, wie wir ticken und so. Ne? Und ja. Ich glaube, das macht einen, glaube ich, das, wo ich gerade gesagt habe, dann macht das auch noch mehr Spaß, noch dieses Produkt herzustellen oder so zu sein, wie du bist als Firma.
Was erdet dich so?
Ich glaube, das ist ganz viel von meinen Eltern, wie gesagt, und von meinem Großvater, muss ich schon sagen. Das sind, glaube ich, so Familienbande, wo ich sage, die haben mich schon wirklich gezeichnet. Ich glaube auch, weil kann sich nicht jeder von sich behaupten oder jede Familie, wo ich sage, ich hatte da ja ganz wenig Reibungspunkte.
Wie hast du die Erdung an deine Jungs weitergegeben?
Meine Frau natürlich ganz viel für die Erziehung getan. Wie gesagt, da war ich ja in der Firma immer, wie das so das Typische, ne? Ne, die Frau erzieht, aber ich habe versucht, die kurze Zeit, die ich mit denen verbracht habe, oder die wenige Zeit, ja, auch diese Sachen weiterzugeben. Mhm. Ne? Und das hat sich auch nachher, glaube ich, weitergeleitet nach dem Motto, weil das macht uns als Eltern zum Beispiel stolz, wenn wir jetzt zum Beispiel mal irgendwo essen gehen zum Beispiel, ja, und da ist ein Produkt auf der Karte, ein Menü und was schon ja schon einen angestandenen Preis hat, fragen heutzutage unsere Jungs noch, ob die das nehmen dürfen, ne, mit 25 und mit 23 und das finde ich, dann kann man so in der Erziehung nicht so viel falsch gemacht haben.
Absolut
nicht. Ne, oder meine Frau vor allen Dingen, sag ich mal, und bedanken sich wirklich nach jedem Essen, wenn wir mit denen zusammen essen gehen. Und das macht einen zum Beispiel als Eltern stolz.
Mhm.
Finde ich so. Und dann sag ich mal, das ist schon, und ich glaube, das merken die auch, dass ich dir gerade dachte, sie sind auch stolz, dass ich so früh dann aufgestanden bin. Und das merkt ihr am Anfang ja nicht. Aber sobald sie dann älter werden und so diese Reife bekommen, ist das wirklich so, wo ich sage, da merkt man, dass man da schon nicht so viel falsch gemacht hat. Ja. Auch wenn man einen Betrieb hat, ne, und wenig für sie da war, glaube ich, aber es ist schon auch, und dass sie von sich dann auch alleine gesagt haben, ja, wir wollen in den Ferien ja mal mithelfen oder so.
Alles, was du sagst, spricht für sich. Kann ich so stehen lassen. Ich meine, wenn du die wenigen Momente, die du hattest aufgrund deines Jobs mit den Jungs, so genutzt hast, dass alles das dabei rumgekommen ist, dann würde ich sagen, vieles richtig gemacht.
Ja, und ich sag mal so, man lernt ja auch die Leute dann auch so kennen. Es ist halt so, wenn wir halt 5 Tage oder 6 Tage in die Woche, und ich bin ja jemand, der relativ früh aufstehen muss, Da musst du aber auch die Leute haben, die das Verständnis haben, wenn nach dem Motto, wenn ich mal um 10 Uhr sage oder Viertel nach 10, du, für mich wird es aber jetzt Zeit auch, ne? Mhm. Ne? Und da haben wir ein Glück so vor, die genau wissen, ne, wie wir sind und so, die auch da immer Verständnis für haben. Ne?
Ja, auch ein Preis, den du gezahlt hast, Haltung zu zeigen, weil du so früh aufstehen musstest. Ja. Ne? Wie war das für dich, wenn da zum Beispiel auf einer Party, eine richtig gute Party, du weißt, welche Partys ich meine, dann mal jemand gesagt hat, hör mal, Dirk, was stimmt mit dir nicht? Warum haust du jetzt schon ab? Ja, ja, ich muss morgen früh aufstehen. Ja, stell dich nicht an, wie, weißt du?
Ja, ja.
Was hast du dem entgegnet oder was hast du dir im stillen Kämmerlein gedacht?
Ja, ich habe gesagt, das ist, also für mich habe ich gedacht, die können es gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ne? Also selbst wenn die jetzt sagen, guck mal, ich muss um 4 Uhr aufstehen oder 3:30 aufstehen und die können 7-8 Uhr, das wäre für mich ja Ausschlafen gewesen. Ja,
wahrscheinlich ist es.
Ja, ne, da hätte ich das auch gesagt. Ne? Mhm. Und mein Vater hat mich früher so gesagt, wer trinken kann
genau
oder dran. Wer Partys machen kann, kann auch arbeiten. Das war ja früher der Standardspruch.
Ja, ja.
Und der hat das auch wirklich, und ich habe es dann auch durchgezogen, muss ich sagen. Auch früher bist du ja noch, klar, da bist du auch mal bis 1-2 raus gewesen. Hm. Da hat dir 2 Stunden Schlaf ja nichts ausgemacht. Mhm. Oder, ne? Da warst du trotzdem, was damit ist das kaputt, hast du dich hingelegt.
Ja, ja.
Also, ja, und heutzutage im Alter fällt es natürlich noch schwerer.
100%ig, da kann ich so. Mittlerweile auch
und nicht losgehen. Ich glaube, meine Jungs haben da auch so ein Faible, die wissen das auch. Und eine schöne Anekdote, mein Jüngster, der ist jetzt 23, der war vor, also schon 3-4 Jahre her. Und dann hat er auch mitgeholfen bei uns. Hat gesagt, ja, Papa, am Donnerstag ist immer in der Stadt eine Party. Die geht dann immer bis 3-4 Uhr morgens. Ich sag, ja, kein Problem, ich komme von der Arbeit.
Wir sammeln dich nicht direkt an.
Das machen wir. Ja, da stand der wirklich pünktlich um 3:30 an der Straße, ist mit mir zur Arbeit gefahren, hat sich umgezogen, hat sich gequält, 7 Stunden. War natürlich dann todmüde, aber er hat es durchgezogen.
Oh, egal.
Er hat nicht gesagt, nee, ich mach's nicht.
Respekt und sportliche Anerkennung.
Ne, und das muss ich sagen, das ist, glaube ich, auch, ich hätte ja auch Verständnis für gehabt, gesagt, ja, mach ich nicht. Oder so. Ja, ne? Hätte ich ihm zwar nicht gesagt. Ne,
nee.
Aber das fand ich schon auch schon eine gute Sache. Ne?
Ja.
Und das ist dieses Vorleben, glaube ich, was man da macht.
Ach, definitiv. Du kannst ja nicht Wasser predigen und Wein saufen. Ne?
Genau.
Es funktioniert
so.
Ja nicht.
Ja. Ja, ist so.
Was muss in 5 Jahren noch genauso wahr sein wie heute?
In 5 Jahren muss genauso wahr sein, dass die Leute wissen, Dönninghaus ist immer noch diese gleiche Qualität, die sie jetzt bekommen.
Mhm.
Das ist für mich das Wichtigste, egal ob 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre.
Mhm.
Weil wenn ich nichts verändere, wird die Qualität so bleiben. Weil wenn die Qualität sich ändert, ist ja nur, wenn du irgendwas veränderst, um vielleicht mehr Profit zu machen oder was anderes zu machen. Oder ich glaube, das hast du jetzt bei uns ja jetzt rausgehört. Also sowas mache ich nicht. Also da ist mir, wäre mir das Produkt viel zu, also könnte ich mich, das hört sich jetzt immer pathetisch an, meinem Großvater gar nicht.
Ne, ich weiß nicht, also gerade weil du die Bindung angesprochen hast und das auch mehrfach wiederholt hast, was ihr für ein Team wart und heute noch bei dir im Kopf seid, klingt das gar nicht wie Pater Leppich, sondern total authentisch, ne?
Ja.
Dass du sagst, ich bin mit denen so viele Wege gegangen und teilweise auch in steinigen. Ich könnte mich selber nicht mehr im Spiegel angucken, wenn ich das tun würde.
Genau.
Und das zeugt ja von einer, und du bist ja schon relativ groß, von einer extremen Größe.
Ja, das stimmt. Ja, ist wirklich so. Genau, ist genauso, wie du es sagst. Also, das ist schon auch, wo ich sage, das könnte ich nicht übers Herz bringen, ne? Wenn man das so schön sagt. Also.
Ja, aber deshalb ist deine Wurst auch so erfolgreich. Da gehe ich von, also da bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das mitschwingt in Sachen Qualität, wie immer und doch.
Ja, 100%. Und das Schöne finde ich ja wirklich auch, dass die Leute auch das für dich das größte Lob, weil sie die Wurst nicht kennen, weil jeder Bochumer oder viele Bochumer kennen die Wurst ja. Sagen, ja, ne, ist ja immer Geschmackssache, egal, die anderen machen die. Aber Leute, die sie nicht können, sagen, boah, die ist super.
Ja.
Und das ist für mich viel, das ist noch viel, viel schöner. Wenn du
was
so ein Blind-Tasting war und jedes Mal sagen die Leute, boah, die ist geil, die Wurst. Und das ist ein schönes Kompliment.
Ja, das ist eine Befriedigung für dich auch, ne?
Genau,
für die harte Arbeit, die ihr auch tut. Ne?
Genau.
Auf jeden Fall. Was hat das mit dir gemacht, als Herbert damals gesungen hat, gehst hier in die Stadt, was macht dich da satt? Eine Currywurst?
Ja, ich glaube, das hat man ja nachher erst mitgekriegt, dass es um die Currywurst ging. Ich kannte das Lied ja, das war ja erst von Dieter Krebs.
Ja.
Ne, so typisch. Und ich habe mich ja dann so ein bisschen dann recherchiert auch.
Ja.
Und das ist ja, das wissen ja die wenigsten, die Bude am Union-Theater, die hat ja früher den Bruder von meinem Opa gehört.
Aha, okay, Bindung war mir nicht klar.
Das war auch ein gelernter Metzger.
Ja.
Hat aber dann irgendwann gesagt, Metzger habe ich keine Lust, ich mache mit meiner Frau eine Imbissbude. Und das war ja wirklich mit so die erste Imbissbude, die es in Bochum gab damals.
Ah, also
dieses typische.
Ja.
Ja, also war so eine ganz alte Holzhütte, ne, an der gleichen Stelle, wo jetzt immer noch dieses Bratwursthaus ist.
Ja.
Ne? Und genau, und da hat früher halt dann Dieter Krebs, wo er im Schauspielhaus war, die Currywurst gegessen.
Verstehe.
Und er hat dieses Lied, und Herbert hat das ja übernommen.
Ja.
Ne, und das Herbert ja übernimmt, finde ich super auch. Und ich finde es natürlich auch super, dass, ne, glaube ich, er singt es, glaube ich, nur immer im Bochum, dieses Lied, im Stadion.
Ich habe es noch nirgendwo anders gehört. Ich habe es nirgendwo anders. Also ich war abgesehen davon auch noch nicht auf einem Konzert außerhalb Bochums beim Herbert, aber ich glaube auch zu wissen, dass er es sonst nirgendwo anders spielt. Ja.
Ja, und
müsste ich mal meinen Onkel fragen, der weiß das.
Nein, aber
hast du mal die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen?
Nee, persönlich nicht.
Da müssen wir hingehen. Herbert, den Dirk will mit dir sprechen.
Na, ich habe ihn einmal im Stadion getroffen, nur, ne, aber nur so ein Bild gemacht, aber da hast du ja keine Zeit, in Ruhe zu sprechen oder so auch. Ne,
ja.
Aber würde ich vielleicht gerne mal machen.
Es geht nicht darum, Lebensläufe zu sortieren, auch nicht Profile in Raster zu pressen. Und es geht erst recht nicht um Fließbandarbeit, es geht um Menschen. Ums Zuhören, das Potenzial in jedem von uns zu entdecken. Wir bei Expertiv bringen Menschen nicht in Jobs, sondern in ihre berufliche Heimat, ins Ankommen.
Was hast du in den nächsten Jahren vor, losgelöst von der Echten noch?
Also ich glaube, jetzt habe ich ja schon so ein gewisses Alter, wo man sich wirklich auch mal überlegen, was macht man im Alter.
Mhm. Ne?
Also, und ich glaube, dass ich natürlich einige Jahre noch mache.
Mhm.
Und jetzt natürlich so gerade, also ich werde jetzt 63.
Hui, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Wo ich sage, jetzt musst du dir mal Gedanken machen, wie geht's weiter?
Okay.
Weil dieses Produkt will ich auf jeden Fall weiter etablieren.
Ja.
Genau, ne? Und da sind jetzt so die Überlegungen, wie macht man das weiter und so. Also sind so die Gedankengänge, die ich jetzt habe, noch nichts
Konkretes,
aber es wird sich jetzt schon so mal ein bisschen mal dann wahrscheinlich rauskristallisieren, wie es dann irgendwann weitergeht, die nächsten zwei Jahre.
Ja, muss es.
Aber auf jeden Fall, das Produkt wird es weitergeben. Also auf jeden Fall.
Ja, es wäre wär schön, wenn du das einrichten könntest.
Genau. Na genau, ich sag mal so, wie bei Fiege jetzt einen Umbruch geschafft hat zum Beispiel.
Ja, ja.
Fand ich super. Und so muss man mal gucken. Also
ich habe damals mit Carla gesprochen und die hatte mir erzählt, dass dieser Umbruch ja über ein Jahrzehnt geplant war, dass beide Familien sich zusammengesetzt haben, da ein Mentor kam in Form einer Unternehmensberatung. Aber befreundet halt und dann besprochen wurde, wer möchte überhaupt jemand die Brauerei übernehmen, wenn wer und wie soll das laufen, was habt ihr für Vorstellungen? Und dass dieser Prozess, also das habe ich so auch noch nie gehört, das fand ich phänomenal, habe ich ja auch gesagt.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Gleiche, was wir haben, die stehen ja auch für Qualität,
finde
ich, und so ist es bei uns auch und ist nicht nur Qualität, wir sind eine Marke, glaube ich.
Deshalb kannst du ja auch in diesem großen Haifischbecken auch nur überleben.
Genau.
Weil du die Qualität anbietest.
Genau.
Und weil du auch eine gewisse Nische bedienst. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja.
Ne? Wie ist denn die Bindung losgelöst von dem Profit, den ihr euch gegenseitig gebt? Das muss man auch mal ganz klar sagen als Wirtschaftsunternehmen.
Mhm.
Zum VfL und zum Moritz Fiege.
Ja, ich glaube, das ist also, ich bin ja zum Beispiel auch erste Bier Moritz Fiege als Bochumer, ist halt so. Ne? Du wächst damit auf und VfL, hast du die Bindung, weil mein Vater mich schon mit, ich glaube, erste Mal mit 5 Jahren mit Entscheidung
genommen hat.
Und da ist natürlich dann auch so, wo sich dann irgendwann dieser Kreis schließt. Ne?
Ja.
Also, ne? Also,
was müsste passieren, dass du die Currywurst nicht mehr im Ruhrstein verkaufst?
Also von meiner Seite nichts. Also wenn, wird es nur am VfL liegen.
Okay, alles klar. Ja, gut den Ball rübergespielt. Ich gebe das gerne weiter auch an
VfL. Also,
aber das wissen die auch.
Ja, ich glaube, Fiege, Dönninghaus, VfL ist, ja, das gehört zusammen.
Weißt du, dass es Fans gibt von anderen Mannschaften bundesweit, die extra deswegen nur hierher kommen?
Nee.
Wegen diesem Dreigestirn?
Echt?
Ja, sicher. Das ist kein Mist.
Ja.
Ich habe bekannte Freunde in Berlin, also in der ganzen Republik, die hierher kommen und teilweise jetzt mittlerweile mit ihren Mannschaften in der ersten Liga spielen, wo wir ja wieder hinwollen, die aber trotzdem sich bewusst mit Partnerinnen und Partnern eine Karte kaufen und sagen, ey, Flutlichtspiel im Ruhrstadion, Fiegepilz und eine Currywurst von Dönninghaus dabei, was gibt's denn Geileres?
Ja, ich glaube, das ist ja das, was Bochum auch so besonders macht. Mhm. Ne? Also egal, ne, wo VfL jetzt gerade spielt, aber du hast so einen Wiedererkennungswert, den du im Bochum auch hochhalten musst. Weil
auf
das ist schon was Besonderes, finde ich dann.
Finde ich auch. Ich finde, das ist einzigartig. Ich kenne das sonst nirgendwo.
Ne? Also ich finde, das passt zusammen und das müssen die Leute auch wirklich auch weitergeben, glaube ich. Und das machen die das, glaube ich. Ich glaube auch, dass die Jugend das auch jetzt gerade so ein bisschen auffängt, alles auch. Dieses Weitergeben, oder das, was stolz macht.
Guck mal.
Für Bochum.
Hundertprozentig, weißt du? Auf jeden Fall. Ich produziere die Wurst nicht. Mhm. Ich hatte da bisher, also wir hatten ja vorher keinen Kontakt miteinander. Nein. Und es ist ja keine Werbeveranstaltung hier.
Nee.
Ne? Ich wollte mit dir sprechen, weil es mich interessiert hat, wer dahinter steckt.
Ja.
Und wie derjenige tickt. Aber ich propagiere schon seit 20 Jahren, dass das die geilste Wurst der Welt ist.
Ja, danke dir.
Ja, schmeckt ja auch gut.
Ja, danke dir.
Hat sich Spaß gemacht?
Hat super Spaß gemacht. Also sehr interessant, so ein Podcast. Also wie gesagt, war der erste für mich.
Ja.
Und ja, einfach.
Hat sich angefühlt, als hättest du schon Tausende gehabt.
Nein, aber ich fand super, muss ich sagen. Und ja, was ich mitnehme aus diesem Gespräch, ist das, was du auch ganz oft angesprochen hast, glaube ich, was man, glaube ich, als Unternehmer oder als Firma, als Familie gar nicht so wahrnimmt, wie wir in der Außendarstellung bei anderen Leuten wiederkommen. Man sieht immer, ja, Dörlinghaus kennen viele und ich glaube, das ist so, das wird dann mal erst bewusst, wenn man wirklich, glaube ich, direkt darüber spricht oder so. Oder so, wie jetzt mit dir darüber gesprochen habe. Ne? Und du kennst ja auch viele Leute und wo du gesagt hast, auch Maria Alm etc. Diese ganzen Sachen. Und ich glaube, das wird dann erst bewusst oder wird wahrscheinlich nach diesem Podcast erst mal bewusst, dachte, boah, das ist doch, haben wir doch schon was geschaffen, wo man stolz drauf sein kann,
ja,
was nicht too big ist, aber trotzdem, wir sind, ne, ein guter Mittelstand, ne, wo wir sagen, wir können, oder auf das, was wir geschaffen haben, ne, mit der Familie und so, da können wir stolz sein. Mit meinen Mitarbeitern, ohne die wird es sowieso nicht gehen. Ist für mich immer, das möchte ich immer noch herausheben, weil ich glaube, das müsste jede Firma, muss das genau wissen, die werden nur so groß, ob es ein Restaurant ist oder andere große Firmen, ohne ihre Mitarbeiter funktioniert es halt nicht.
Das ist so.
Ne, also, sag mal, und du musst natürlich dann als Führungskraft, glaube ich, auch das, ja, das widerspiegeln und auch in einer Art ein Vorbild sein für die Leute, wo sie sagen, so, das machen wir gerne, was wir machen.
Auf jeden Fall.
Das ist wichtig. Und ich glaube, das hat man jetzt so ein bisschen aus diesem Gespräch, habe ich so verinnerlicht, dass das auch, ja, doch was Besonderes ist. Was man, dieses Alltägliche, du nimmst das ja gar nicht so wahr, wie es ist. Ne?
Ja, aber weil du ständig dabei bist. Ne?
Genau, aber ich glaube jetzt, wenn man das mal hört, oder wahrscheinlich, wenn ich es irgendwann auch jetzt nochmal höre, wenn die Sendung fertig ist, glaube ich, dann ist schon was Besonderes, muss ich
sagen. Machst du, hörst du bitte auf der Terrasse abends, wenn als erstes die Wurst auf den Grill kommt, mit deinen Jungs und mit deiner Frau, weil die waren ein großer Teil, jetzt werde ich fast emotional, dieser Folge hier.
Ja.
Ich rekapituliere, dass hinter der Echten und Dörlinghaus ein Dirk Schulz sitzt, der ohne Süßholz raspeln zu wollen, habe ich nie nötig, ziemlich sympathisch ist.
Danke.
Echt geblieben wie seine Wurst, eine klare Haltung hat. Total verlässlich in puncto Qualität, aber ich glaube auch in allen anderen Dingen. Ich bin dankbar, dass ich hier sein durfte und dass du uns hast und damit beende ich es auch, so tief in dein Herz hast gucken lassen an der einen oder anderen Stelle. Da würde ich sagen, das macht dich auch ein Stück weit aus.
Danke dir, Basti.
Und euch da draußen, ja, das war wieder in Arbeit bei die echte Dörlinghaus Currywurst. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich kann von meiner Bucketlist einen Punkt streichen. Ich mache einen Haken hinter. Podcast bei Dörlinghaus mit Dirk Schulz. Ich habe es endlich geschafft. Platz für was Neues. Ich sage es wie immer. Passt auf euch auf. Wir bleiben in Arbeit.
In Arbeit ist eine Westwind Story. Host Sebastian Matthias Skotnik. Exklusiver Partner Expertiv. Redaktion und Produktion Westwind Stories.